La belle afghane.
Willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Weltaufgang-Podcasts, wo wir uns mit Menschen treffen, die darin arbeiten, in den Weltaufgang zu gehen und uns allen dabei zu helfen, auch dahin zu gehen. Und ich freue mich riesig, dass heute Lino hier ist. Und wie immer fangen wir an direkt mit der schwierigsten Frage aller Fragen. Lino, wer bist du?
Hallo Thomas. Ja, die Frage ist auf jeden Fall schwierig. Ich habe die eben schon in meinem Kopf bewegt. Was sage ich denn da? Und ich erfinde mich auf jeden Fall immer wieder neu und erforsche auf jeden Fall Neues. Und daher habe ich, also manchmal merke ich so eine Sehnsucht, einfach zu sagen, ja, ich bin Ingenieur oder Lehrer oder keine Ahnung, weil sich immer wieder Neues dazukommt und dann Altes auch nicht mehr stimmt. Von daher bin ich auf jeden Fall Pionier. Also ich erlebe mich auf jeden Fall als Pionier einer anderen Kultur, einer auch anderen Gesellschaft. Zurzeit mag ich den Begriff lebendige Gesellschaft oder regenerative Gesellschaft. Und fühle mich auch als Botschafter davon, also wie so ein Repräsentant oder sogar Marketingmensch, der für diese andere Kultur Werbung macht und einlädt und Lust auf die machen will, dass andere auch dahin kommen, da rein sich leben. Und konkreter bin ich Ökonom, also oder was ich auch schon alles war, Ökonom, Geldreformer, Autor, Heilpraktiker für Psychotherapie, Gründer, Unternehmer, Keynote-Speaker, Workshop-Facilitator, Mediator, ja, alles Mögliche. Das ändert sich auch immer wieder, was gerade ruft oder von, ja, wo ein Forschergeist aufkommt. Und dann versuche ich wiederum da auch von diesen verschiedenen Feldern Dinge zusammenzufügen. Also ich bin auf jeden Fall eher Generalist als Spezialist und springe da zwischen verschiedenen praktischen Welten und gefühlt sammle ich da dann immer wieder Dinge ein und bringe die woanders ein. Und manchmal fühlt sich das auch an wie so eine Spirale, wo es irgendwie weitergeht, aber dann auch wieder eine ähnliche Station wiederkommt. Vor allem zwischen den Ebenen Individuum, Organisation, Gesellschaft. Also wo zum Beispiel Heilpraktiker für Psychotherapie, da war so eine Phase, sich sehr viel mit dem Individuum und Trauma und Gefühlen und so zu beschäftigen. Und dann Organisationsentwicklung und dann gesellschaftliche Veränderungen und gesellschaftliche Fragen. Und so die gesellschaftliche Ebene ist schon die primäre für mich. Also so der Begriff Gesellschaftsentwickler gefällt mir da auch sehr gut. Den hat mal ein Kollege von mir, der ist dem mal gekommen, im Gegensatz zu Organisationsentwickler oder sowas. Aber die anderen Phasen sind auch immer wieder wichtig für mich mitzunehmen und da mal meine Runden zu drehen.
Okay. Ich kann mir vorstellen, dass in einer Welt, in der alle anderen so lineare Pfade sind, ne, so wie so Grashalme, da verheddert sich so eine Spirale manchmal. Ist dir mal vorgekommen oder wie hast du das erlebt? War das willkommen, deine Spiraligkeit? Hattest du damit zu kämpfen? Haben Leute nicht verstanden, dass du nicht in geraden Linien unterwegs bist?
Also wahrscheinlich haben viele das nicht verstanden, aber ich hatte nicht unbedingt damit zu kämpfen. Also ich habe eigentlich immer so mein Ding gemacht und dann nach der Uni mich selbstständig gemacht direkt und dann selber gegründet. Erst ein Anlauf mit einer, der nichts geworden ist, und dann vor 5 Jahren Reinventing Society, eine gemeinnützige Organisation, die was geworden ist. Insofern war ich immer in meinem eigenen Feld, wo andere mich im Grunde dann auch, oder ich nicht verstanden werden musste wie von einem Chef oder Unternehmen oder irgendwas, wo ich da vielleicht dann auch noch mehr irritiert hätte. Ja, aber dadurch konnte ich so sehr meinen Freigeist ausleben.
Okay, also du hast die Zäsur jetzt gesetzt, ab Universität hast du gemacht, mehr oder weniger, was du wolltest, was du für richtig hielst. Wie war es davor? Davor warst du ja auch keine gerade Linie, nehme ich an.
Nee, im Grunde, ich habe gerade das Bild wie so diese Einlinie und dann spalte ich mich so langsam ab und der Abstand wird immer größer und es geht immer weiter weg. Ich würde sagen, in der Schulzeit war ich noch total auf Kurs mit dem normalen und Mainstream. Und ab der Uni ging es dann los. Also ich habe Volkswirtschaftslehre studiert und bin dann da in so eine alternative Hochschulgruppe gekommen, die kritischen WirtschaftswissenschaftlerInnen. Was ich erstmal so interessant fand. Also erstmal habe ich das Studium auch total ernst genommen und das alles geglaubt, was mir da vorgesetzt wurde. Und dann wurde da im Grunde alles dekonstruiert, was ich vorher für wahr hielt, auf sehr überzeugende Weise. Was aber halt, also die Kritik war vorher einfach nicht Teil des Studiums, da kam nichts Kritisches eigentlich vor. Und dann wurde das wirklich so richtig zerlegt. Also richtig so ein Kaiser ist nackt Moment hatte ich dann. Ich merkte, wow, krass, das stimmt ja alles gar nicht. Und das war wie so, glaube ich, der Abkopplungsmoment vom Mainstream. Und dann habe ich immer mehr das Neue entdeckt und immer eigentlich in immer mehr Bereichen gemerkt, okay, hier gibt es neue Lösungen, die viele nicht kennen und die aber eigentlich super geil sind. Und gleichzeitig war ich aber auch schon immer so ein bisschen ein Freigeist, also sehr darauf bedacht, mein Ding zu machen. Ja, und das hat es mir wahrscheinlich leichter gemacht.
Okay, und das ist auch auf ein Umfeld getroffen, in dem du das konntest. Also deine Eltern waren zumindest so flexibel, sich so zu entwickeln zu lassen, wie dir das passte, oder und haben dich nicht eingesperrt in bestimmte Ideologien.
Nee, da bin ich auf jeden Fall sehr privilegiert. Also meine Eltern haben mich da eigentlich immer unterstützt. Finanziell hatte ich da auch eine gewisse Freiheit, da mein Ding machen zu können. Also hatte ich schon einen sehr guten Nährboden. Und auf jeden Fall war das Studium, also da bin ich dann halt, ich komme aus Hannover ursprünglich, bin dann nach Berlin gezogen und das war auch nochmal so ein neuer Freiheitsgrad. Und im Studium halt auch keine Anwesenheitspflicht, ich war dann auch kaum da. Das war dann auch schon mal erstmal mich selber mehr bestimmen können, statt wie in der Schule, wo noch der äußere Plan befolgt werden musste. Das habe ich sehr genossen. Also auch die Studienzeit, so meinen Tag selber entscheiden zu können, wann ich wo wie lerne, das hat mir ultra gut getan. Also das ist auf jeden Fall was in mir, je mehr Freiheitsgrade ich habe, desto besser geht es mir, für mich entscheiden zu können und überfordert mich gar nicht. Also ich kann mich super gut selber steuern.
Ja, es geht ja nicht jedem so, ne? Viele Leute überfordert das dann, ja. Guter Punkt. Mich interessiert noch, was du gesehen hast, als du den Kaiser nackt gesehen hast. Kannst du das irgendwie fassen?
Was ich gesehen habe. Also ich bin ein sehr visueller Mensch, aber da kommt mir jetzt nichts Visuelles. Es wäre ein Gefühl. Also eine große, also eine Enttäuschung auch. Ich weiß noch, ich war dann auch einmal bei einem, das war irgendwie eine Podiumsdiskussion und da saß ich dann als kritischer Student, also ich war dann in so einem Netzwerk Plurale Ökonomik, das war dann so ein deutschlandweites oder dachraumweites Netzwerk für alternative ökonomische Sachen, mit auch irgendeinem Professor und ich glaube einer Bundestagsabgeordneten, glaube ich, auf dem Panel und das auch beschrieben und ich war richtig wütend, so dass ich das Gefühl hatte, die Professoren haben mich wie verraten. Also so von dem, ich bin gekommen mit guten Ambitionen, ich wollte was lernen über wie die Welt, wie ich die besser machen kann, wie die großen ökonomischen Hebel, wie wir die besser stellen können, damit weniger Menschen arm sind, wo es gerechter ist und so. Und dann haben sie mir irgendwelche Dogmen und Quatsch und Unsinn quasi beigebracht, der einfach völlig weltfremd ist oder die Sachen eigentlich schlimmer macht. Und das war, also da war echt eine Wut, Enttäuschung, auch so, hä? Das hat mir auch ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen, erstmal. Aber ja, es hat mich richtig aufgebracht, auf jeden Fall. Und ich weiß, dass die keine bösen Absichten hatten, die Profs. Die sind halt auch alles nur Räder in der großen Maschine. Und viele auch echht gute Absichten und machen dann in ihrem kleinen Ding auch schon gute Sachen. Das ist dann auch die Paradoxie, dass ganz schwierig ist, bei wem man sich dann beschweren soll, weil keiner so richtig verantwortlich ist. Ja, aber das hat mir auf jeden Fall, das war schon so ein großer Shift, den das ausgelöst hat in mir, so ein großes.
Wie viele deiner Mitstudenten, würdest du sagen, sind auch mit der Ambition, etwas in der Welt besser zu machen, da reingegangen und nicht mit der Ambition primär, sich selber, sagen wir mal, reich zu machen?
Interessante Frage. Also mir kommt jetzt so intuitiv 20%, zumindest da, wo ich war an der Uni. Das ist sicherlich nochmal von Uni zu Uni anders und genau ein Setup des Studiengangs. Wir waren dann recht engagiert, das war ziemlich cool. Wir sind dann eine sehr aktive Hochschulgruppe geworden und haben es dann sogar geschafft, eine alternative Ringvorlesung, die richtig anrechenbar ist, aufzubauen. Die es, glaube ich, immer noch gibt. Also jetzt nach über 10 Jahren wurde die immer weitergeführt und ich habe die mit einer anderen zusammen mit hochgezogen. Und seitdem gibt es da jetzt quasi echt im offiziellen Angebot so kritische Inhalte. Und ich hoffe, dass das halt auch einige Studierende nochmal aktiviert hat und geweckt hat in der Zeit. Und bei mir gab es halt fast gar kein Angebot, als ich da meinen Bachelor gemacht habe. Ja, und da ist schwer zu sagen, wer auch vielleicht so Schläfer sind. Also wer eigentlich was anderes will, aber einfach mitmacht und dann auch nicht sichtbar ist als irgendwie idealistisch. Und wer halt die sind direkt von Anfang an vielleicht auch laut zum sich beschweren über die Inhalte oder was anderes suchen.
Ich möchte das Bild der Spirale noch mal ein bisschen aufnehmen und habe jetzt verstanden, da gab es immer schon so eine Energie zur Öffnung und dann einen ersten wirklich fühlbar starken Moment, wo diese Spirale wirklich aufgegangen ist. Wo bist du jetzt? Also zwischen dem, was du erzählt hast, all die Dinge, die du kannst und tust und die du lateral verbindest, wohin ist so die Reise gegangen? Also wo stehst du gerade auf dieser Öffnung?
Also ich habe, kommt die Formulierung, ich habe mich schon öfters den Satz sagen hören, dass ich in einer anderen Welt lebe, also in einer anderen Gesellschaft. Jetzt hängt das Bild. Jetzt sehe ich dich wieder.
Ja, da war ist mein Studio abgestürzt, einfach so. Keine Ahnung.
Okay.
Also das Besondere übrigens hier dran ist, dass das asynchron aufnimmt. Das heißt,
Ja,
es
habe ich mir
lädt.
gedacht.
Genau. Keine Ahnung. Also wird schon klappen. Wir schneiden es
Okay,
da
ich
zusammen.
fange einfach wieder von vorne an, wa?
Ab dem Teil. Soll ich die Frage nochmal wiederholen?
Ne, das passt.
Okay.
Ja, also ich habe schon manchmal gesagt, dass ich in einer anderen Welt lebe oder in einer anderen Gesellschaft, wie so einer Parallelwelt auf eine Weise, die ich mir auch mit aufgebaut habe, wo ich im Grunde immer mehr versuche, diese Kultur und diese Gesellschaft, die ich mir wünsche, im Kleinen zu leben. Was natürlich beschränkt geht, aber gerade auf sozialer Ebene, wie ich mein Leben gestalte, wie ich Beziehungen gestalte, mit welchen Menschen ich arbeite, was ich wie mache. Da habe ich mir ziemlich, ja, ziemlich was erarbeiten können. Aber auch, es ist für mich aber auch ein Forschungsprojekt. Also im Grunde, es ist einerseits für mich, weil das diese Welt ist, nach der ich mich sehne, dass ich sehr vertrauensvolle, tiefe, authentische Beziehungen aufgebaut habe, dass ich eine Organisation mit aufgebaut habe, die sehr auf Vertrauen beruht und intrinsischer Motivation, Begeisterung für eine andere Welt, Herzoffenheit, da an Projekten arbeite, wo ich mich auch verwirklichen kann und eine schöne Umgebung bin. Das merke ich auch immer mehr, wie wichtig mir ist, in schönen Naturumgebungen zu sein, viel draußen zu sein. Ich kann nicht mehr in Berlin leben. Ich habe über 10 Jahre in Berlin gelebt und fand das super. Mittlerweile werde ich echt kirre. Also es geht mir richtig schlecht, wenn ich da zu lange bin, weil es einfach zu laut, zu wenig grün ist, zu lieblos, zu viele Menschen, denen es echt schlecht geht, wenn ich da offen bin und ich werde immer sensibler quasi von meiner Wahrnehmung, dann fuckt mich das total ab. Das kann ich nicht mehr einfach. Und bin stattdessen auch wirklich in immer mehr schönen Umgebungen und merke, wie positiv sich das halt auch auswirkt auf wie ich denken kann oder was ich denke und wie ich mich fühle und wie ich mit mir verbunden sein kann. Und ja, und diese Reise geht aber immer weiter. Das wird immer wie so immer kraftvoller in dieses Neue rein, in eine regenerative, lebendige Kultur. Und gleichzeitig mache ich dann immer wieder Forschungsräume, wo ich versuche, nochmal weiterzugehen. Wie kann man nochmal einen Schritt weitergehen in einer Gruppe? Wie wie lebendig kann es sein, wie verbunden, wie naturverbunden. Ich hatte jetzt gerade letzte Woche ein Intensivformat, das war also auch mit quasi Freunden und Bekannten, haben wir zu acht erforscht, wie, also es hieß radikal verbundene Lebendigkeit, mit der Frage auch, wie radikal verbunden und lebendig kann es sein? Was ist das Maximum, was wir als Gruppe erleben können, erfahren können? Und das war jetzt das zweite Mal und das ist so ein Next Level, wo ich merke, wow, das ist echt nochmal eine weitere Raketenstufe, wie frei man sich ausdrücken kann, verbunden sein kann, wie wirklich lebendig eine Gruppe sein kann auf verschiedensten Ebenen. Es ist schwierig zu beschreiben. Das ist auch so, muss man erleben.
Wollte ich gerade darum bitten.
Ja, ja.
Ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist, aber lass es uns mal versuchen.
Okay, also in dem Format, also wir haben quasi zwei Tage gebraucht, uns einzuruckeln und abzustimmen, ein bisschen in so einem Gruppenstorming-Prozess. Und am dritten Tag sind wir dann losgeflogen. Und mein Erleben ist wirklich, dass wir dann ein Superorganismus waren, wo auch etwas Größeres eine Führung für uns übernimmt. Und wir müssen dann gar nicht alle im gleichen Raum sein oder am gleichen Ort, aber es ist wie eine größere Intelligenz, die uns führt und es passieren ganz viele Sachen und fügen sich zusammen und es ist so auch die ganze Zeit Synchronizitäten und so abgefahrene Sachen passieren. So ein Freund lag zum Beispiel in einem Moment auf so einem Kissen und hatte das Gefühl, er hat gleich eine Geburt. Er ist wie schwanger, etwas will geboren werden. Und dann hatte ich das Gefühl, okay, ich begleite ihn jetzt. Also ich war dann wie so in so einer Vaterrolle und die andere Person kriegt ein Kind und muss jetzt den Raum halten und irgendwie da so schützen und Sicherheit schaffen und hat das Gefühl, okay, ich bin aber nicht die Hebamme, es braucht noch eine Hebamme. Und hat das Gefühl, wusste genau, wir waren gerade nur zu zweit in dem Raum, wusste genau, welche Person jetzt richtig wäre und das Gefühl, die bräuchte es jetzt. Und dann kam genau die rein, zwei Minuten später und hat dann mitgemacht und dann wurde halt kein Kind geboren, sondern halt Erkenntnisse. Also ich hatte dann zum Beispiel Erkenntnisse und sie hatte Erkenntnisse, aber es kam wie durch ihn, er hat den Raum aufgemacht mit so einem Hingabemodus, dass dann die Erkenntnisse geboren wurden für die anderen wieder. Also es war total, also auf eine Weise total absurd. Ich denke jetzt auch, fuck, soll ich das erzählen? Denke ich, Leute, wie ist der denn? Aber es in dem Moment macht es total Sinn und ist total kraftvoll, aber es ist eine andere Logik, in die wir eintreten. Und dann haben irgendwelche Leute, irgendwelche Sachen werden getriggert und dann ganz schnell kommen Emotionen raus, intensive Gefühle auch, Heilungsprozesse wiederum. Und man hat aber nicht, also ich kenne viel auch so Seminare und Heilungsformate, wo dann so ein ganz klarer, linearer Rahmen ist. Irgendwie, es gibt eine Seminarleitung und dann ist erstmal Person 1 dran. Bringt ihr Thema auf den Tisch, irgendeine Mutterwunde, bla bla bla. Wird das bearbeitet, fertig, dann Person 2, das ist dann ein Berufsthema. Und bei dem Ding ist es total wild. Also alle sind gleichzeitig, werden bearbeitet und bearbeiten sich gegenseitig und heilen sich und dann ist auch immer feiern und alle tanzen und wir gehen in die Natur und wandern an See, dann geht irgendwer baden und Eisbaden oder und dann hat irgendwer Lust zu kochen, dann entstehen irgendwelche geilen Sachen und es ist so ultra lebendig und überhaupt nicht mehr kontrolliert, sondern wirklich, ja, eben nicht mehr linear, sondern organisch, frei, wild auch wirklich auf eine Weise. Also man muss da schon echt gut die Kontrolle loslassen. Und eine Formulierung, die für mich auch total stimmt, ist, mich geschehen zu lassen. Also nicht, dass mein Kopf entscheidet, was ich mache, sondern ich merke irgendwelche Impulse, die auch total unkonventionell, weird, ungewöhnlich sind und folge denen einfach und sage dann irgendwem irgendeinen Satz, der mir kommt oder so, warum soll ich dem das denn jetzt sagen? Und dann macht es aber total Sinn. Oder geh irgendwo hin, mach irgendwas oder merke, okay, ich sollte jetzt aus dem Raum gehen, irgendwie gehöre ich jetzt nicht mehr hin, geh raus und dann ist da eine Person, mit der ich offensichtlich reden sollte und dann ist das total entscheiden, dass wir dann reden. Und da führt mich dann etwas und ich lasse es geschehen. Das ist aber echt herausfordernd, das so, sich so geschehen zu lassen und halt nicht, weil man es halt nicht versteht. Weil es keine nachvollziehbare Logik hat, aber im Nachhinein macht es dann total Sinn.
Ja, also vielen Dank für deinen Mut und deine Offenheit und auch die Worte, die du hierfür findest, um das zu beschreiben. Ich glaube, jemand, der das schon mal erlebt hat, der weiß ganz genau, wovon du sprichst. Ne? Das ist ein bisschen wie lesen können. Wenn man lesen kann, dann weiß man, was da steht. Dann weiß man, kennt man die Bedeutung der Linien. Wenn man nicht lesen kann, kennt man die Bedeutung der Linien nicht und fragt sich, warum alle dahin gucken. Und so ähnlich ist es, glaube ich, hier auch. Eine Analogie, die mir eingefallen ist, als du erzählt hast, ist, für viele von uns ist das letzte Mal, dass wir sowas gemacht haben, im Kindergarten oder im Sandkasten gewesen, ne? Dass wir uns einfach haben passieren lassen und gespielt haben. Und spielen in diesem Kontext, über den wir jetzt hier reden, in einem Weltaufgang, ist vielleicht mit die wichtigste Technologie, um in einem sicheren Raum auszuprobieren, was da denn kommen könnte. Ja, also spielen bedeutet, ich habe einen sicheren Raum und kann, ohne etwas zu verlieren, einfach mal mich drauf einlassen und dann fühlen und sehen in vielen Perspektiven. Ne? Also nicht nur in Propositionen, sondern auch in Perspektiven und Partizipation und Praxis. Was bedeutet das denn für mich, diese Welt? Und kann sie dann vielleicht ein Stückchen stärker leben? Ne? Also, das ist, ich sage das alles als Einladung für diejenigen, die das noch nicht lesen können, was du gerade gesagt hast, vielleicht sich auf so ein Spiel mal einzulassen. Aber das öffnet ja noch was Größeres, ne? Du hast gesagt, du spielst diese Räume, um den Raum des Möglichen zu erweitern, ne? Also deine persönliche und die gesellschaftliche Spirale zu erweitern, ne, in großen Kreisen sich vorwärts zu bewegen. Und ich bin neugierig, was für eine Intuition du hast darüber, wo das hinführen könnte. Wie wäre eine Welt, wenn wir uns wirklich trauen, uns eine Welt vorzustellen, die gut in allen Dimensionen ist, die tatsächlich lebensdienlich ist in allen Dimensionen für Menschen und für das nichtmenschliche Leben auf diesem Planeten. Was siehst du dann, wenn du dir anfängst, so eine Welt vorzustellen?
Also erstmal noch auf diesen Modus bezogen. Ich habe auf jeden Fall eine große Neugier, wie weit sich der skalieren lässt. Also einmal mit mehr Menschen, länger, also auch strukturell und was das macht. Also ob man wie eine Art Organisationsentwicklung machen kann, indem wie eine Gruppe, die das freigespielt hat, in eine Organisation geht und da was anzündet auf eine Weise, eine Lebendigkeit anzündet. Weil dieser Modus macht auf jeden Fall, der befreit Lebendigkeit. Also ich hatte immer wieder das Gefühl, das ist wie so ein Anzünden von Sachen, die stocken und wo irgendwie Trauma hängt oder Starrheiten oder Unlebendigkeiten. Die kommen alle hoch. Die kommen alle nach und nach hoch und werden wiederbelebt in diesem Feld, was wir da quasi kreieren. Also es macht auch, jedes Format macht lebendiger und potenziert sich damit auf eine Weise. Und jetzt ist das noch in so einem sehr sicheren kleinen Rahmen. Und wenn wir da quasi jetzt oder viele Leute da drin stabiler sind, wie weit kann man dann, ich bin jetzt gerade umgezogen und habe eine WG, können wir eine WG in dem Modus fahren? Geht das über Wochen oder Monate oder eine Organisation bauen, wo das Team in dem Modus operiert? Weil ich auf jeden Fall merke, da können wir eine Kraft anzapfen, die ist so viel größer als das lineare Denken, als man planen kann. Also die Synchronizitäten, die Abstimmungen untereinander, die Fügungen und so, da kann man eine Kraft anzapfen, die ist wirklich ein Vielfaches von dem, was man im anderen Modus machen kann. Und da merke ich auch, dass das Alte, das kann ich nicht mehr machen. Ich muss diesen neuen Modus fahren, weil der so viel kraftvoller ist und wir brauchen wie Wunder oder einen ganz anderen Modus für das, was ich gesellschaftlich erreichen will. Also die Spielen von Kindern passt da irgendwie auch. Die Kinder interagieren da ja auch sehr frei mit der Welt und beleben da vielleicht auch auf eine Weise Dinge. Da kommt mir jetzt auch kam mir direkt das Bild von uns Menschen, unserer Rolle in der Welt. Und ich sehe dieses Potenzial von uns als eigentlich Hüter von noch mehr Lebendigkeit. Dass wir auch wie in der Natur rumlaufen und sie noch lebendiger machen. durch unsere Interaktion und durch unsere Pflege und was bei indigenen Völkern ja tatsächlich der Fall ist, wo die Natur um die drumherum diverser, lebendiger, kraftvoller ist, mehr Biomasse hat. Und dieses Lebendigmachen frage ich mich auch, wie weit das sogar auch in Natur, die ja schon lebendig ist, funktioniert. Man da rumgeht und dann da irgendwas macht und da was abmacht und da was hinsetzt und da irgendwie interagiert. Wie weit dieser kindliche Spielmodus eigentlich sogar dieses Wiederbeleben oder mehr Leben irgendwo reinbringen hat. Wie weit da eigentlich so eine Energie von uns Menschen fließen kann, die nährend ist, wenn sie so frei ist.
Das Fließen ist ja so ein Begriff, der ist mir das erste Mal untergekommen bei Mihaly Csikszentmihalyi in seiner Glücksforschung. Ja, auf Englisch nannte er das Flow, weil er festgestellt hat, dass in den Beschreibungen von Momenten von Glück von Menschen quer durch Kulturen und sonstige demografische Unterschiede etwas Fließendes immer eine Rolle gespielt hat. Und dass dann so Dinge wie Zeit zum Beispiel aufhören, eine große Rolle zu spielen. Wir kennen das alle, dass wir versinken in etwas, was uns wirklich berührt, einem Buch oder Arbeit oder Musik, solche Dinge. Und das sind so Flow-Momente. Und was ich dich gerade sagen höre, ist, dass du dir vorstellst, dass wir in so einer Art ständigem Group-Flow sein könnten, vielleicht sogar auf einer gesellschaftlichen Ebene, dass wir in fast dauerhaft oder sehr viel zumindest in diesen Zuständen sein können, in denen die Dinge ohne viel gefühlte Reibung passieren können. Ist das ungefähr, was du beschreibst?
Ja, ist jetzt wie von einer anderen Brille drauf blickend, aber resoniert auf jeden Fall, klingt stimmig. Mhm. Und also mir kommt tatsächlich auch nochmal der Begriff Paradies, den habe ich auch seit diesem Jahr immer mal wieder im Mund, weil diese Momente oder diese Phasen und Felder, das fühlt sich für mich an wie, ich bin im Paradies. Es stimmt alles für mich. Also mein System hat so ein absolutes Ja zu diesem Modus. Da bin ich, wenn so mein Leben ist, dann ist es perfekt. Und das ist spannend, weil in der normalen Kultur habe ich die ganze Zeit ein Unstimmigkeitsgefühl, wo ganz viel in mir so, ach nee, eigentlich will ich das nicht. Und in diesem Modus, der nicht nur angenehm ist, also jetzt bei dem Format, dann ist man auch mal getriggert und voll wütend und irgendwas, aber es fließt frei durch und hat keine Friktion. Und dann ist es auch nicht schlimm. Dann kann man ultra trauern und das ist schön oder ist total wütend und es ist geil. Und gleichzeitig bin ich dann auch typischerweise, also das, für dieses Format suchen wir natürlich auch schöne Orte, die auch mega schön sind, wo eben viel Natur ist und irgendwie organische Architektur und so weiter. Und das ist spannend, weil ich wirklich mich dann immer sehr oft wiedergefunden habe in den letzten Monaten, das Gefühl hatte, wow, ich bin gerade im Paradies. Es ist so schön, es sind so schöne Menschen, so fantastisches Essen, so viel Freiheit, so schön, so das Zusammensein ist so verbunden, es stimmt alles. Und das ist irre. Also das kannte ich, glaube ich, sonst noch nicht wirklich, mich im Paradies auf Erden wiederzufinden. Und dieser Möglichkeit, also das, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal so öffentlich oder was jetzt öffentlich gesagt habe, aber das bewegt mich. Wie weit können wir wirklich das fucking Paradies auf Erden schaffen? Und ich habe es erlebt. Also deshalb, die Antwort ist im Grunde klein für mich schon ja. Und das ist so schön und so erstrebenswert, so wer will denn nicht ins Paradies auf Erden? Und ich glaube, die Sache ist nur, dass es ein bisschen anders ist, als man vielleicht denkt. Also manche bisher die Vorstellung haben, die vielleicht ein bisschen verklärt ist, weil da ist schon auch Wut und Trauer und Sterben und alles Mögliche. Aber wenn wir das halt fließen lassen, dann ist es halt perfekt.
Jetzt frage ich mich, um die Brücke ins Größere zu kriegen, weil ich das, was du beschreibst, sehe ich an ganz vielen Orten, bei ganz vielen Menschen, auch zum Teil in meinem eigenen Leben. Und das fordert ja die Frage heraus, wie kann das für alle möglich werden. Du hast ja eben gesagt, Berlin ist tra ein trauriger Ort, ne? Ich finde das auch. Mir geht es da genauso, wie du es beschrieben hast. Und je stärker Orte an die Molochian-Multipolar Shitshow unserer Industrial Civilization angeschlossen sind, desto trauriger sind sie. Ne? Ich muss da zum Beispiel an Hongkong denken, wo Leute in unfassbar teuren Menschenaufbewahrungssilos leben für unfassbar viel Geld und miteinander in ständigem Wettbewerb stehen für die paar Tokens, die sie brauchen, um da überhaupt sein zu können. Und ich verstehe es nicht, ne, weil das in einer wunderschönen tropischen Zone liegt und man muss nur ein paar Schritte aus Hongkong rausgehen und man ist in der wunderschönsten Natur. So, und jetzt ist die Frage, diese unbeholfene Technologie für Innovation namens Stadt, die hatte ja für eine Weile zumindest eine Berechtigung und spielt eine wesentliche Rolle in der aktuellen Konfiguration von, wie wir Gesellschaft so machen. Und du sagst ganz explizit, da kannst du gar nicht sein, weil du da diese Flow-Momente nicht wirklich erleben kannst. Und die Frage wäre, wenn wir das jetzt noch mal zwei, drei Umdrehungen mit der Spirale und weitergehen und überlegen, wie könnte es denn aussehen, wenn wir diese unbeholfene Technologie elegant machen und uns das global erlauben, was wir mit Städten tun, überall zu tun, und verbunden mit dem, was du gerade beschrieben hast. Ich weiß, das ist ein wirres Bild, aber eine wirre Frage. Und ich hoffe, die Antwort wird ähnlich wirr, aber ich glaube, das muss sie sein, weil wir ja gerade auf der Suche sind nach der Sprache, um auszudrücken, was noch nicht da ist.
Ich habe gerade eine Doku geschaut, Cycling Cities, die ist gerade veröffentlicht worden von einem jungen Mann, der mit dem Fahrrad durch verschiedene Städte Europas fährt und guckt, wo sind die fahrradfreundlichsten Städte. Und das war auch wie so ein, komm jetzt 3% wie es aussehen kann, war das schon mal sichtbar. Also von den eben viel weniger Autos und schöne Radwege und dann begrünte Straßen, mehr Bäume und so weiter. Und da waren wirklich schöne Szenen und so schöne spezifische Orte abgebildet. Also er hat quasi die schönsten Städte genommen, da die schönsten Orte dann teilweise gezeigt für Radfahrer und Autofreier. Und das zeigt ja auch schon mal diesen Spread oder diese Differenz von, es gibt schon diese kleinen Realutopien, sage ich dann manchmal ganz gerne, und den natürlich Plätzen, wo einfach nur grau, Gestank, ganz viele Autos, hässlich, nicht lebenswert. Und ich sehe schon das Potenzial, dass wir da, also Städte auch richtig schön werden können. Da muss man aber auch richtig, richtig viel verändern. Das fängt ja an mit der Architektur, dass es halt nicht irgendwelche Betonklötze sind aus eben Stahlbeton, sondern vielleicht eher aus Holz, Lehm, Pilzgeflecht, allen möglichen alternativen Baustoffen, vielleicht auch viel geschwungener teilweise, die Häuser nicht für Individuen sind, sondern schon als Gemeinschaftsprojekte angelegt sind, dass man sich auf den Straßen begegnet, dass die Straßen zum Aufenthalt sind und nicht nur zum irgendwie schnell wegkommen. Was es für Geschäfte gibt, statt großen anonymen Ketten halt irgendwie Leute, die da Handwerk betreiben, so intrinsisch motiviert, begeistert irgendwelche schönen Dinge anbieten und Gäste hosten, weil sie da Lust drauf haben. Also da sind ganz viele Stellschrauben, wo ich mir schon vorstellen kann, also ich kann mir auf jeden Fall eine Stadt gut vorstellen, wo ich mich wohlfühlen würde, die in die Natur auch integriert ist. Und gleichzeitig weiß ich nicht, ob das mit jeder Stadt geht, ob das mit so einer Stadt wie Hongkong oder New York, ob das nicht zu verrückt schon ist. Also auch verrückt von was natürlich im Organischen weggekommen. Ja, aber also ich sehe da schon großen Spielraum und gleichzeitig fühlt sich schon stimmig an, in viel mehr Naturumgebung zu sein und auch den Freiraum zu haben. Also ich war jetzt die letzten Jahre viel bei einem Ort, der ist Wir bauen Zukunft zwischen Berlin und Hamburg. Und die haben ein 10 Hektar Grundstück. und bespielen das und viele leben da in Tiny-Häusern oder Jurten und haben dann vielleicht auf einer Ebene nur irgendwie 10 Quadratmeter, aber haben gleichzeitig 10 Hektar Garten. Mhm. Und andere sind super reich und haben dann ihr Riesenhaus und sonst was und haben da, keine Ahnung, wie viele 100 Quadratmeter Wohnfläche und dann noch Garten und so, aber sind eigentlich viel ärmer, wenn man so schaut. Oder alle in Berlin, da hat ja niemand 10 Hektar Garten. Und es macht ja nichts, den sich zu teilen. Da nimmt einem ja das nichts weg. Das macht ja eher reicher, wenn andere den mitpflegen und damit auch im Garten sind. Und dieses, wie wenn ich im Land lebe, dann kann ich auch sagen, ich habe ja nicht nur 10 Hektar, ich habe hier vielleicht sogar ein paar tausend Hektar um mich rum, die für mich erreichbar sind. Mhm. Und diesen Reichtum auch zu entdecken in der Natur, den hat man halt in der Stadt viel schwieriger. Da ist halt einfach nicht so viel Natur. Und ich glaube schon, dass die einfach sehr gut tut, wenn man in Verbindung mit der Erde damit auch und seinem Körper und sich sein will. Aber ich denke, ein Stück weit, gerade mit Dachgärten, könnte man da schon viel mehr Grünfläche, Bewegungsfläche schaffen. Aber da habe ich auf jeden Fall in mir spüre ich dieses Bedürfnis nach Naturweite, Naturfläche. Mhm. Und das ist in der Stadt viel zu eng und verkapselt. Macht es schwieriger. Mhm.
Okay. Also für all diejenigen, die jetzt hier zuhören und denken, was ist das denn für ein verrücktes Hippie-Geschwätz? Kann ich vielleicht ein bisschen helfen bei diesem Bild? Ich habe vor ein paar Jahren mal in einem Buch aufgeschrieben, was es wirklich an Platzbedarf benötigt pro Mensch, wenn man syntropische Landwirtschaft betreibt und Freifläche hat für Freizeitaktivität und Freifläche hat zum Leben und für die Logistikwege drumherum. Und wenn man annimmt, dass man Materialströme sehr lokalisiert herstellen kann und man braucht gar nicht so viel Platz, wie man denken würde. Unter optimalen Bedingungen bräuchte man nur einen Teil von Europa, um die gesamte Menschheit darin unterzubringen. Und das heißt, das ist stößt nicht an biophysikalische Grenzen, was du dir gerade vorstellst. Mhm. Wir haben keinen Zwang, uns in Städten zu versammeln. Im Gegenteil, der ökologische Footprint einer Stadt ist meistens größer insgesamt, wenn man die gesamten Externalitäten und Notwendigkeiten einer Stadt einberechnet, als wenn die Leute verteilt wären auf Land. Mhm. Ja, das ist eine Fehlannahme, dass eine Stadt da effizienter funktioniert. Und deshalb, um so ein bisschen einiger Kritik den Wind aus den Segeln schon mal zu nehmen, über das, was du gerade erzählst, wollte ich das nur mal einbringen. Jetzt passiert es uns ja häufig, wir sind zwei weiße Männer in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, aus einer finanziellen Sicht zumindest, dass wir nur aus dieser Perspektive gucken. Aus welchen anderen Perspektiven guckst du denn noch gerne auf so eine gute Welt für uns alle Menschen und das restliche Leben auf unserem Planeten, um das Bild zu vervollständigen für dich?
Wo du schon den Hippie-Begriff hattest, mache ich direkt weiter mit der Ebene. Ja, ich versuche schon immer wieder, mich auch in Natur reinzuversetzen. Also das ist sicherlich eine Ebene, dass ich wirklich, also auch als Übung in einer Gruppe kann man mal machen, wenn man auch sei es irgendein Problem oder ein Projekt hat oder so, was würde jetzt eine Eiche dazu sagen, eine Ameise, das Wasser, das klingt vielleicht auch erstmal verrückt, aber man kann sich da schon reinversetzen und auch einfach als, also kann man auch rational als Kreativübung machen, einfach sich versuchen, in ein anderes Denken reinzuversetzen und dann kriegt man einfach eine andere Perspektive und andere Ideen und Bedürfnisse. Und für mich hat das aber schon auch eine tiefere Ebene, wo ich das Gefühl habe, das fühlt sich gut an, anderen Wesen eine Stimme zu geben oder denen zuzuhören, was auch, ob das jetzt wirklich deren Stimme ist oder ich mir nur was einbilde, aber zumindest versuche ich es dann. Und sonst versuche ich schon, viele andere Perspektiven zu hören, indem ich da entsprechend Bücher lese, mit den Leuten spreche. Und dann, ja, also ich bin überzeugt, je mehr Perspektiven wir einnehmen, desto runder wird das Bild und desto besser. Und es ist natürlich oft herausfordernd, da dann die Synthese zu finden und das sowohl als auch. Aber das ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Es gibt immer sowohl als auch. Man muss nur lange genug, also manchmal ist es anstrengender, das zu finden, aber es ist nur eine Frage von Zeit und Energie, die man reinsteckt, bis man es gefunden hat, aber es gibt es immer. Ja, deshalb ist es schon sehr wertvoll, typischerweise. Und je größer die Spannung zwischen verschiedenen Perspektiven, desto größer auch die Kraft der Synthese oder das Potenzial dazwischen. Ja, deshalb bin ich schon immer neugierig. Aber ja, das stimmt natürlich schon, dass ich eine sehr spezifische Perspektive habe. Und gleichzeitig hat es ja auch wieder eine Logik. Ich bin halt einfach fucking privilegiert. Aber daher, das ermöglicht mir auch diesen Freiraum zu nutzen, mich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Wenn ich jetzt eine alleinerziehende Mutter wäre mit Migrationshintergrund und keine Ahnung, dann wie soll ich denn dann die Kapazität haben, da mich mit den großen gesellschaftlichen Fragen zu beschäftigen? Manche schaffen das trotzdem, aber es macht es natürlich viel, viel herausfordernder. Von daher ist es für mich auch eine Art Verantwortung, also den Privilegien gerecht zu werden, das Beste daraus zu machen. Und einerseits natürlich, für mich ist es das Beste, aber auch, ich habe das schon auch den Drive, was ja, zurückzugeben.
Das auf jeden Fall. Also hätte ich auch jetzt noch hinzugefügt, dass daraus eine Verantwortung erwächst und aber auch die Möglichkeit, denn wenn wir uns mal die Wissenschaft angucken zur aktuellen Systemlage auf diesem Planeten und die konservative Einschätzung in Betracht ziehen eines Amok-Kollapses von 25% innerhalb der nächsten 50 bis 100 Jahre. Und Amok steht für die, die es nicht wissen, Atlantic Meridian Overturn Current. Und das ist die Strömung, die Meeresströmung im Atlantik, die zentral bestimmend ist für das Klima in Europa unter anderem. Wenn der zusammenbricht, dann ist England für ein halbes Jahr pro Jahr zugefroren. Und auch in Deutschland wird es nicht besonders angenehm werden. Und das passiert aber mit einer konservativ gerechnet 25%igen Wahrscheinlichkeit. Das sind schlechtere Odds als bei Russian Roulette. Ja, da steht es 1 zu 6 und da steht es 1 zu 4. Das heißt, wir haben jetzt gerade noch die Möglichkeit, unserer Verantwortung gerecht zu werden durch die Plattform an Privilegien, die wir hier haben, etwas zu schaffen, das uns allen, nicht nur hier, sondern überall, die Möglichkeit gibt, mit diesen solchen Situationen, und der Amok-Kollaps ist ja nicht der einzige, tatsächlich so umzugehen, dass wir alle ein gutes Leben haben können. Und das bedeutet am Ende, dass wir auch in Aktion gehen müssen. Wir können das theoretisch angehen und müssen das auch erstmal theoretisch angehen, aber dann müssen wir es in die anderen Kategorien bringen. Propositionen allein bringen uns nichts. Wir haben gerade über Perspektiven gesprochen und über Praxis und über Partizipation. Und da ergibt sich für mich die Frage, was bedeutet das für dich? Was ist dein konkreter Beitrag jetzt, um uns allen dabei zu helfen, in diese Richtung zu gehen, in einen Weltaufgang zu gehen, in dem es uns allen und allem Leben auf diesem Planeten trotzdem gut geht, auch wenn wir das System instabil gemacht haben?
Also auf der ganz konkreten Ebene rotiert das immer weiter, hatte ich ja schon beschrieben, und hat unterschiedliche Formen. Aber das eine ist auf jeden Fall dieses pioniermäßige Neues zu erforschen. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich auf ein paar Ebenen erschließe ich neue Wege, wie im Dschungel, wo vielleicht erstmal einer auch vorne da durchgeht und sich da ein bisschen durchkämpfen muss, weil das Bild nicht ganz schön ist, wenn man da dann ja auch die Natur kaputt macht, die da schön ist, dann vielleicht eher durch den Dschungel der Betonwelt oder so dann einen lebendigen Weg zu schlagen. Vielleicht genau das Gegenteil. Also da habe ich das Gefühl, ich erforsche da teilweise wirklich Kulturtechniken. Wie kann man Konflikte klären? Wie kann man da Lebendigkeit finden in Gruppen, diesen so einen Superorganismus schaffen? Wie funktioniert Führung auf eine neue Weise? Also da forsche ich ganz viele Sachen. Wie kann man mit Geld anders umgehen? Also es sind auch sehr viele verschiedene Themen. Und die dann wiederum weiterzutragen und die Erkenntnisse aufzubereiten, das ist so das eine. Und das andere ist diese Vision von einer anderen Gesellschaft, von einer regenerativen Kultur, die aufzuzeigen und die da einzuladen und die überhaupt ja anzubieten und einen Nordstern zu bieten für viele, die orientierungslos sind, die vielleicht schon merken, sie wollen nicht mehr im Alten, das stimmt nicht, die vielleicht auch dieses Gefühl teilen von, das stimmt nicht, das, ich will was anderes, mich ruft was anderes, aber bisher festfängen in dem nicht das. Und das erlebe ich auch, wenn diese Menschen dann das Angebot kriegen von anderen Kulturräumen, anderen Formaten, anderen Begegnungen oder eben dann wirklich Gesellschaftsvision, das in denen was total aufleuchtet und wie so das Herz angeht von, ja, genau das, und sich dann auch weniger alleine fühlen, sondern merken, ah, okay, da sind ja noch andere, die da auch hin wollen, in dieser Mainstream-Kultur, wo ich mich fremd fühle und wo das sehr bestärkend sein kann. Also da ja auch Orientierung zu schenken, Ausrichtung zu schenken und halt ja da wie so voranzuforschen, das erlebe ich als meine Aufgabe gerade, meine Rolle.
Also Wenn ich richtig verstehe, dann siehst du dich als, du benutzt das Wort Pionier, also als jemand, der mal nach da vorne geht, vielleicht über den Berg rüber, um mal zu gucken, ob man da vielleicht sinnvollerweise hingehen kann, ob das klug wäre oder ob das gefährlich ist, auch auf die Gefahr hin, dass man dabei selber Schaden nimmt, aber man tut das für die anderen und auch aus einem gewissen Antrieb aus sich heraus und kommt dann zurück und sagt, was man gefunden hat, und manches davon ist so gut, dass man versucht, die anderen davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, das mal auszuprobieren. Ist das so gut zusammengefasst?
Ja, doch, würde ich, doch, das trifft es ganz gut. Also ich merke auch bei den Formaten, die ich mache, ich könnte Formate machen, die sind auch safe, gut. Da sind die Teilnehmenden happy, und mich ruft aber die Formate zu machen, die total edgy sind, wo ich nicht weiß, was passiert, aber wir auf jeden Fall richtig viel lernen und Neues erfahren, wo dann halt auch schon öfters auch Sachen schieflaufen und manche Teilnehmende unzufrieden sind und manches holprig ist, wie jetzt bei dem Format gerade, wo 2 Tage haben wir erstmal uns rumgeruckelt miteinander. Ich könnte ein Format, was weniger edgy ist, machen, wo wir 3 Tage nicht ruckeln, sondern wo es relativ cool ist. Aber genau, es geht mir schon um dieses wirklich das Neue erforschen und da auch Risiken wirklich eingehen. Das ist nochmal ein interessanter Punkt, ja.
Ich muss tatsächlich sagen, ich habe selten erlebt, dass wirklich, wirklich zufriedenstellende Ergebnisse für eine Gruppe rauskommen, wenn es nicht ruckelt. Würdest du das teilen?
Also ich glaube, kommt auf die Definition von zufriedenstellend an. Ich glaube, manche Teilnehmer haben ja einfach eine bestimmte, bringen irgendwie ein Thema mit oder wollen ein bisschen was lernen und sind dann schon auch sehr leicht, vielleicht zufriedenzustellen. Das heißt, man bringt denen einfach ein bisschen was bei zur Soziokratie als Organisationsentwicklungstool, dann sind die ziemlich schnell happy und haben ihr Ziel erreicht. Aber also dieses richtig Lebendige, das, da würde ich auf jeden Fall das unterschreiben, das richtig Lebendige, das, da ruckelt es auch. So, das Leben ist ja nicht nur leicht und lustig, und so Lebendigkeit umfasst beide Seiten. Auch das Holprige und Spannung und Sterben und Wut und so weiter. Und das ist dann kein Problem. Das ist halt Teil der Spannung, Yin und Yang und Pendeln. Und deshalb, je mehr Spannung, desto mehr Erleichterung ist ja auch wieder und mehr Erkenntnis daraus. Also das wiederum auch anzunehmen, das ist für mich auf jeden Fall ein Teil auch der letzten Jahre des Erkenntnisprozesses. Je breiter mein Spektrum an Lebendigkeitsform ist, was ich, mit dem ich gut sein kann, desto lebendiger wird es halt. Also wenn ich gut dabei sein darf, dann wird es halt lebendiger, als wenn nur, es darf nur leicht und lustig sein. Und je mehr Facetten wir da integrieren, was man halt klassisch dann als Ruckeln bezeichnet, das ist für mich auch eine Spannung, weil es ruckelt. Ich finde es eigentlich nicht schlimm, ich finde es spannend. Also merke, es ist auch unangenehm, aber es ist Teil des Prozesses, den ich richtig geil finde. Aber klassisch, aus klassischer Perspektive, ist es nicht gut, weil irgendwer ist vielleicht gerade unzufrieden oder wütend oder traurig oder was auch immer oder findet was doof. Und das ist dann wie so die alte Brille, die dann auch noch da ist, dass es dann nicht gut ist. Aber eigentlich ist es genau richtig. In dieser Paradoxie
Weil,
merke ich.
was passiert dann? Weil, warum ist es gut? Was passiert dann?
Es bringt Sachen ans Licht, bringt Trigger, Herausforderungen, Spannung ans Licht, die sich dann transformieren können, wo man dann was Neues lernen kann und verändern kann. Und sich verändern kann.
Und
Also teilweise ist es ja
diese.
auch, manchmal braucht es ja auch die Unzufriedenheit von Leuten, dass sie sich mal erlauben, unzufrieden zu sein und das auszudrücken. Und das ist für die ultra der Heilungsprozess, das mal sich zu erlauben. Aber erstmal ist es halt unangenehm. Also es erfordert halt, dass die unzufrieden sind, um da ein viel größeres Thema dann bewegen zu können, zum Beispiel. Und gleichzeitig geht dann aber schon auch noch bei mir die Bewertungsbrille an von, ah, verdammt, die waren jetzt unzufrieden, aber gleichzeitig habe ich auch die andere. Ja, diese Paradoxie ist manchmal ein bisschen herausfordernd.
Manchmal habe ich sogar den Verdacht, dass es so eine Art Energieerhaltungssatz in Zufriedenheit gibt. Wenn ich beobachte, dass wir uns in immer kleineren, bedeutungsgebenden Bubbles finden und gleichzeitig aber auf einer großen Ebene die Polarisation wahnsinnig zunimmt, dann scheint mir das so, als gäbe es so eine Art Unzufriedenheits-Energieerhaltungssatz, der sich dann eben einfach auf eine andere Ebene projiziert. Und weil wir nicht mehr in unserem privaten lösen, muss er ins Große wechseln.
Ja, ich kann vorsehen, was du meinst. Kann ich auch sehen. Ja. In ähnlicher Weise hat mich die letzten Tage oder kam mir auch einmal der Gedanke rein, in der Natur ist ja überall Balance. Überall wird ein Gleichgewicht hergestellt und dadurch sind dann lebendige, aber stabile Systeme wie unsere Temperatur, unser Atem, unser Herzschlag, also auch in unserem Körper sind ja überall Gleichgewichte hergestellt und im Außen dann auch. Das ist die Natur ja eigentlich super. Und wie weit, also das letzte Jahr hat mich auch das Thema so Winter, Sterben, Tod beschäftigt, also auch auf gesellschaftlicher Ebene oder organisationaler Ebene. Und in unserer Kultur wollen wir immer nur das Neue und Neues und noch mehr und größer und so und nicht das Sterben und Beenden. Und inwieweit dadurch auch viel weniger Neues möglich wird, weil diese Imbalance insgesamt nicht möglich ist. Also wie weit müssen wir aber vielleicht sogar auch als Wandelpioniere noch viel mehr Sterben zulassen, um das Neue in die Welt zu bringen. Weil meine Arbeit ist klassisch mit Zukunftsvision und Innovation ist ja auch erstmal gerichtet auf das Neue. Und wie weit gehört auch direkt schon in meiner Arbeit direkt ganz viel Sterben dazu, um da die Balance herzustellen? Also die Frage kam mir vor ein paar Tagen. Und deshalb vielleicht stimmt es auch total. Also ist es auf eine Weise stimmig, wenn auch bei Projekten und Unternehmen und so, die sich für Neues einsetzen, auch ganz viel stirbt. Und das, weil erstmal denke ich auch, oh, verdammt, jetzt ist das tolle Unternehmen irgendwie weggegangen oder das gescheitert in Anführungszeichen, aber vielleicht muss da noch viel mehr sterben, damit da noch viel mehr Neues passieren kann sogar. Vielleicht gibt es da auch irgendwie eine Balance innerhalb
Ja.
des Neuen auch. Ich weiß nicht,
Und
das erstmal fand ich, war das ein interessanter Gedanke.
tatsächlich ist es so, dass in einer unserer Organisationen, aber auch in anderen, die wir kennen, Freunde von uns, ein Sterbedatum in die Organisation eingebaut haben. Vor so einem Hintergrund, ne? Um zu respektieren, dass Natur am Anfang exponentiell wächst, dann in Sättigung geht und irgendwann aber auch stirbt. Und dass das ein natürlicher Teil von Evolution ist. Ich gehe davon aus, dass meine Kinder besser sind, ein Stückchen besser sind, als ich das bin, zumindest in dem Kontext, in dem sie sind, in dem sie sich finden. Und deswegen muss ich irgendwann Platz machen und verschwinden. Und das Gleiche gilt für Organismen in Form von Institutionen oder Organisationen, die irgendwann Platz machen können für anderes. Und das bedeutet ja nicht, dass die Menschen, die in dieser Organisation aufhören zu existieren, sondern die können alles, was sie gelernt haben, mitnehmen in die neue Form, welche das dann auch immer ist. Genauso wie Natur das ja auch macht. Ja, die Bestandteile von mir werden dann zu Myzel und damit dann irgendwann zu einem Apfel. Und das hört ja nicht auf. Natur schafft, genauso wie wir übrigens, 150 Milliarden Tonnen Zeug zu bewegen jedes Jahr. Aber in einem ständigen Zyklus, ne? Und wir schaffen es leider nicht. Wir schaffen 100 Milliarden Tonnen Zeug und 50 Milliarden Tonnen Müll und Verschmutzung. Da können wir uns eine Scheibe von abschneiden, wie die
Ja, das stimmt, ja.
tatsächlich größte Wirtschaft dieser Welt namens Natur das denn tut, ne? Okay, jetzt als Pionier siehst du ja sehr viele Optionen. Ne? Du läufst da rum und siehst ganz viel. Wenn du da mal auf diese Landschaft dessen, was du siehst, was getan werden kann oder wohin man gehen könnte, um das auszuprobieren, wenn du da mal so einen Blick drauf wirfst, was davon reizt dich besonders? Also wenn du mehrere Linos zur Verfügung hättest, wo würden die so hingehen? Was würden die denn so ausprobieren?
Also das eine, diese Formate, die ich gerade beschrieben habe, das radikal verbunden Lebendige, das weiter zu erforschen, da habe ich einen großen Drive und da das wie so zu meistern, wirklich zu wissen, mir kam gestern die Formulierung, wie so die Bausteine der lebendigen Kultur, die mal rausdestilliert zu haben, mit wie vielen Menschen geht das, wie kann man das starten, welche Rahmenbedingungen braucht es. Welche Grundsätze sollte man beachten? Wie klärt man das? Oder die habe ich halt noch nicht, aber das so wirklich zu erforschen, das reizt mich sehr, diesen Superorganismus-Modus noch leichter nutzbar zu machen oder aktivieren zu können. Dann merke ich auf jeden Fall, dass es einen großen Bedarf gibt an diesen weiteren positiven Zukunftsbildern und auch Geschichten, wie die Transformation gelingen kann. Also mich reizt auch gerade noch mal ein Buch zu schreiben nächstes Jahr über den Transformationsprozess. Also ich habe jetzt zwei Bücher geschrieben über das Visionszielbild quasi oder also eine Form davon, wie es sich anfühlen könnte, eine andere Gesellschaft. Und jetzt, wie könnten wir da hinkommen? Welche vor allem Kulturtechnologien braucht es? Welche sozialen Innovationen? Welche Formate, Räume? Institutionen bräuchte es anders, wie können wir da miteinander anders umgehen und das so aufzuzeigen, wie das sich ausrollen kann, während das Alte vielleicht auch gut und würdevoll stirbt, wie das Neue erblüht und dazu was Neuem werden kann. Da ruft mich was und ich denke auch immer wieder, boah, es bräuchte eigentlich Filme und Serien und also ganz viel mediales Material, diese Bilder und diese Lösungen und Ideen zu verbreiten und da erlebe ich, dass das bisherige, was es halt so gibt an Filmen und Serien, sehr in dem Alten hängt und im Kämpfen und also sehr visionslos im Grunde ist und innovationslos, wie da Dinge gelöst und geklärt werden. Und da bräuchte es viele Leute, die da irgendwie Neues schaffen. Es kommt jetzt ein Film, Story of a New World. Ich glaube, nächstes Jahr soll der, wenn es klappt, rauskommen. Da bin ich sehr neugierig. Das ist dann auch mal wieder so ein Film, aber es bräuchte da viel, viel mehr von und Serien und es gäbe da eigentlich so viel zu erzählen und Bilder zu verbreiten. Also das wäre für mich ein bedeutsamer Bereich. Und also sonst weiß ich nicht, wie weit Linus das machen würden. Ich sehe halt ganz viele Sachen, die wichtig sind und total zentral, aber das ist halt nicht meins zu tun. Also die Leute, die neue Landwirtschaft erforschen, alternative Schulen bauen, die Demokratie erneuern, Städte transformieren, also es gibt ja tausende Dinge zu tun und die werden ja auch schon getan. Und das finde ich auch wieder das Schöne. So, es braucht diese Vielfalt und mein Platz ist mein Platz und der und andere haben einen anderen Platz und der ist auch total richtig. Also das merke ich auch immer mehr, dieses, dass man sich vertrauen kann, das, was einem ruft und wo man Begeisterung spürt, dass das wahrscheinlich auch das Richtige für einen ist, weil da fließt die Energie, da ist die ja auch strukturell da. Und wenn ich mich jetzt zwinge, rational, man müsste mehr Landwirtschaft anders machen, ich müsste jetzt Bauer werden, aber eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf, dann ist das ja auch keine strukturell nachhaltige Lösung, weil es mich auszehrt und ich dann das wahrscheinlich auch schlecht mache, weil ich gar keine Energie dafür habe. Und da erlebe ich, dem können wir vertrauen, immer wieder, dass da schon eine Intelligenz auch wirkt, dass es sich so verteilt, dass für alles gesorgt ist, wenn wirklich alle dem folgen würden, was sie ruft.
Okay, also wenn wir alle das tun würden, was uns ruft, dann wäre die Welt mit hoher Wahrscheinlichkeit eher so, wie du sie uns beschrieben hast und wie du sie erträumst.
Da bin ich sehr sicher, dass da auch eine größere Intelligenz am Werke ist. Und es ist ja auch dynamisch, was einen ruft. Also wenn jetzt gerade vielleicht ganz viele in die Landwirtschaft gerufen wären, wenn das dann gesättigt wäre, dann würde wahrscheinlich auch die Begeisterung runtergehen. Weil da ja auch Feedback-Mechanismen sind, dass manche merken, okay, jetzt ist ja ganz gut versorgt, jetzt habe ich Lust auf was anderes oder jetzt habe ich da genug gemacht. Oder also wir sind ja schon auch motiviert von Bedarfen, die wir wahrnehmen, die sich matchen mit unseren Fähigkeiten. Von daher glaube ich, wäre das schon eine dynamische Intelligenz, dass wenn, sei es, es braucht mehr Leute, die dann, keine Ahnung, sich um den Müll kümmern, dann gibt es wahrscheinlich Leute, die da Bock drauf haben und da irgendwas Cooles überlegen. Und dann würde das Wertschätzung bekommen. Ja, also das glaube ich schon, dass jetzt eher diese Machtverhältnisse, die wir haben und die ökonomischen Strukturen, vieles da auch total verdrehen und dann diesen Eindruck machen von, viele wollen vieles auch nicht machen und wir müssen Leute irgendwie der Anreize geben, irgendwelche schlechten Jobs zu machen und und also es kennen wir ja alle, dass es viele Sachen gibt, wo man so gar keinen Bock drauf hat und andere haben da Freude dran.
Ich habe mal so eine Back-of-the-Napkin-Rechnung gemacht, um mit Techniken von Informationssystemanalyse, also zum Beispiel Bitrate, das Informationssystem Markt mehr anzugucken. Und das hängt ja von Informationen ab, dieses System. Und dann kann man das verwenden, um verschiedene Arten von Marktorganisationen miteinander zu vergleichen. Also zum Beispiel geldgetriebene, transaktionale Märkte mit geschenkgetriebenen, relationalen Märkten zu vergleichen. Und wenn man annimmt, dass eine hohe Bitrate was Gutes ist für dieses unsichtbare Körperteil, das den Markt bewegt, dann ist die relationale Geschenkwirtschaft die überlegene Form einer Wirtschaft, weil die Bitrate doppelt so hoch ist. Also das heißt jetzt nicht besonders viel, das habe ich mal irgendwo an einem Flughafen gemacht, weil mir langweilig war und ich warten musste. Und ich warte noch darauf, dass jemand meine Doktorarbeit darüber schreibt. Das finde ich großartig, das würde mich nämlich sehr interessieren. Aber das zeigt so ein bisschen in die Richtung dessen, was du gerade beschrieben hast, ne? Wenn wir in das Vertrauen gehen dessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein und dann darin von diesem Vertrauen aus miteinander kollaborieren, dann können wir etwas schaffen, was größer ist als wir. Bino, vielen, vielen Dank für deine Zeit hier heute, aber auch vor allem für deinen Einsatz und deine Energie und deine Zeit, die du da reinsteckst, uns allen dabei zu helfen, in den Weltaufgang zu laufen. Und ich fühle mich ganz enorm inspiriert von unserer Unterhaltung heute Morgen und ich bin mir sicher, dass das allerhöchstens der Anfang war. Aber ich würde sagen, wir bringen es für heute zu einem Ende, um unsere Brain Cycles und die unserer Zuhörer ein bisschen zu schonen.
Vielen Dank, Thomas, für die Einladung. Es war mir auch eine Freude und ja, auch interessant, wo es uns hingeführt hat. Das hätte man natürlich nicht erwartet, Themen, die aufkommen. Vielen Dank.